Einen schönen guten Morgen. Wir grüßen alle, die hier sind. Schön, dass wir uns die Zeit nehmen können, um jetzt gemeinsam einen Vortrag anzuhören. Und ja, wir grüßen alle Gäste, die gekommen sind und grüßen auch nochmal den Uli Hofius, der den Vortrag halten wird heute Morgen. So einmal im Jahr ist der Uli hier und ich finde es immer sehr spannend, wenn man so vorher sich das anschaut, was er vorbereitet hat und dann schon mal so alle am Überlegen sind, was mag sich da entwickeln heute Vormittag. Uli, sei doch so lieb und komm mal hier nach vorne. Der Uli sagte mir gerade, er hat 8 Wochen Einsatz in Ungarn hinter sich und er würde heute also seit 8 Wochen das erste Mal wieder ohne Übersetzer predigen. Ich hoffe, wir verstehen dich.
Ja, ich hoffe, ich mache jetzt nicht ständig Sprechpausen und warte darauf, dass jemand übersetzt.
Ja, genau.
Weißt du, ich sage zu meinen Übersetzern immer, wir machen das so, ich erzähle irgendwas und du machst eine Predigt draus.
Ja, das ist auch gut, kann ja keiner überprüfen, meistens, ne? Genau. Ja, Uli, du bist nicht das erste Mal hier. Ich sagte schon einmal im Jahr so ungefähr, schaffen wir das. Das ist immer eine schöne Gelegenheit. Und da dich nicht alle kennen werden, fände ich es gut, du erzählst mal ein bisschen was zum Beispiel zu den letzten 8 Wochen. Warum machst du 8 Wochen Urlaub in Ungarn? Das kann sich nicht jeder leisten.
Ja, so eine Woche Urlaub war auch dabei. Ach, es geht einfach darum, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Und seit vielen, vielen Jahren habe ich ein brennendes Herz für Menschen in Ungarn und wir nutzen so viele Möglichkeiten und Chancen, wie es nur irgendwie geht, um Menschen von Jesus zu erzählen. Im August sind wir am Plattensee, am Balaton, machen nachmittags Kinderprogramme an Badestränden, abends gehen wir in die Hafenorte, so auf die Molen und dann machen wir Open-Air-Veranstaltungen und das ist das Schönste. Menschen, die eben noch mal rausgehen auf die Mole, an den Hafen, um den Sonnenuntergang anzuschauen. Und wenn sie dann zurückkommen, dann sprechen wir sie an und predigen das Evangelium und haben viele, viele Möglichkeiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich arbeite mit internationalen Teams. Das heißt, es geht alles mit Übersetzung und wir können deutsche Touristen und ungarische Touristen zur gleichen Zeit erreichen. Und im September bin ich dann in Südungarn. In Südungarn haben wir eine Roma-Mission und das ist eigentlich das, was ich so richtig von Herzen liebe. Manchmal, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, dann fragen mich die Leute, wieso bist du so braun? Dann sage ich, weil meine besten Freunde Zigeuner sind. Es ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst. Menschen, die ausgegrenzt sind, die am Rande der Ortschaften und auch am Rande der Bevölkerung leben, zu sagen, dass Gott sie liebt. Das ist so der Dienst, den wir in Ungarn tun.
Ihr macht ja Einsätze dort und nehmt auch aus Deutschland junge Leute oft mit, die euch helfen. Ja. Wie alt muss man da so sein?
Wir sagen so grob ab 16.
Ab 16.
Viel wichtiger als das Alter ist eben, dass es Menschen sind, die eine klare Lebensübergabe an Jesus vollzogen haben und denen es ein Anliegen ist, dass das Evangelium Menschen erreicht.
Schön. Also, das wäre auch was vielleicht für den einen oder anderen hier.
Unbedingt.
Mal Info nächstes Jahr, so Gott will, seid ihr wieder dort.
Dieses Jahr und letztes Jahr haben wir mit ganz, ganz kleinen Teams gearbeitet, Corona-bedingt. Aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder ein großes Team sein können.
Gut. Infos gibt's auf eurer Seite, Open Air Campaigners. Ja. Kann man sich schlau machen.
Genau.
Sehr schön. Uli, du bist als Christ unterwegs, als Evangelist, wie man das so nennt. Das heißt, einer, der die gute Nachricht von Jesus weitersagt. Das warst du aber ja nicht seit deiner Kindheit. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt sowas machst? Wie bist du Christ geworden?
Christ geworden bin ich in einer Zeltevangelisation. Heute wissen schon viele Leute gar nicht mehr, was es ist. Da stand ein großes Zelt bei uns am Ort und ich war irgendwie so, ich sag mal, christlich sozialisiert. Das heißt, ich spielte im Posaunenchor der Landskirchengemeinschaft, hatte vieles gehört vom Evangelium, aber keinen Bezug zu Christus. Und das ist mir immer wieder ein Anliegen. Menschen schaffen es oftmals in christlichen Gemeinden unterzutauchen. Und man hat den Eindruck, da ist alles in Ordnung, da stimmt alles. Aber zutiefst im Inneren wissen sie, mir fehlt diese Beziehung zu Jesus. Darum geht es auch heute Morgen. Christsein, das ist nicht Religion. Christsein, das ist Beziehung. Und ich erinnere mich daran, dass ich habe eine Schlosserlehre gemacht, eines Tages am Arbeitsplatz von einem Eltern, Kollegen angesprochen wurde, er sagte, bist du Christ? Und ich sagte, nein, nicht wirklich. Und dann hat er auf mich eingeredet. Ich schätze mal gefühlt eine halbe Stunde. Und während dieser halben Stunde habe ich gedacht, Uli, das passiert dir nie wieder. So darf dir keiner mehr kommen. Kurze Zeit später habe ich die Abteilung gewechselt und landete wieder bei einem Christen. Er fragte mich, bist du Christ? Ich sagte, ja, Helmut, wir sind Brüder. Ich kann ja das ganze Vokabular. Ja. Ich wusste auch, wo man aufstehen muss im Gottesdienst, wo man sich widersetzen muss. Aber mich ließ das seit diesem Augenblick nicht mehr los. Und ich wusste, nein, es stimmt nicht. Du bist nicht wirklich ein Kind Gottes. Und dann kam diese Zeltevangelisation. Am dritten Abend spielten wir mit unserem Bläserchor dort im Zelt. Und ich merkte, dass Gott mich meinte. Am nächsten Abend ging ich freiwillig hin. Und das war der Moment, wo ich mein Leben Jesus öffnete. Und diese Entscheidung traf für ein Leben mit Jesus. Und es hat mich nie wieder losgelassen. Deswegen war es mir ein Anliegen, eine theologische Ausbildung zu machen und Menschen von Jesus zu erzählen. Und das tun wir eben in der Regel ganz, ganz oft auf der Straße, in Fußgängerzonen, auf Campingplätzen, an Badestellen und so weiter.
Spannend, danke. Eine letzte Frage. Wir haben jetzt anderthalb Jahre, sage ich mal, Corona hinter uns, hoffentlich irgendwann ganz hinter uns. Gerade waren Bundestagswahlen. Es ist eine spannende Zeit, in der wir leben. Wenn du das auf den Punkt bringen könntest, hättest du einen Tipp für unser Volk, für unser Land?
Eine kleine Geschichte. Letzte Woche Samstag saß ich bei einem ungarischen Politiker. Meine Frau und ich, wir waren eingeladen. Und ich sagte, Robert, ich mache mir wirklich große Sorgen im Hinblick auf die Wahl in Deutschland. Und er lächelte mich an und er sagte, Uli, wir wissen doch, wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Unsere Zukunft heißt Jesus. Es ist toll, wenn es solche Politiker gibt. Aber das ist der Punkt. Wenn wir wissen, Jesus ist die Zukunft, wenn wir in ihm geborgen sind, ob mit Maske oder ohne Maske, dann läuft das Leben gerade. Wir haben ein Ziel für unser Leben.
Uli, ich bete noch mit uns und dann bist du dran. Ja, lasst uns beten. Vielen Dank, Vater im Himmel, großer Gott, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Ich danke dir sehr für die Zeit, die wir uns alle genommen haben, dass wir jetzt in Ruhe einfach hinhören können. Und ich bete, dass du Uli gebrauchst, dass du ihm gute Worte gibst und dass wir verstehen, was du uns sagen willst. Ich danke dir sehr für die Bibel, für dein Wort. Ich danke, dass du die Zukunft bist, wie wir es gerade auch gehört haben. Und ich bete, dass du uns reich beschenkst, dass du uns segnest, uns Gutes gibst von dir. Danke, dass du selber da bist, so hast du es versprochen und du hast noch nie ein Versprechen gebrochen. Ja, und so wollen wir diesen Vormittag einfach unter dein Geleit stellen. Amen.
Amen.
Ja, das geht immer so, wenn man so ein Tafelbild sieht, dann hat man keine Ahnung, ob daraus was wird. Und manchmal bin ich mir selbst nicht sicher und hoffe, dass es klappt. Aber ich bin ein Mensch, der gerne Bilder hat, um Dinge begreifen zu können. Und ich merke, das geht nicht nur mir so. Das war schon zu biblischer Zeit so. Der Herr Jesus Christus hat sehr viele Bilder gebraucht, wenn er illustriert hat, was das Reich Gottes ist und wie man hineinkommt. Und deswegen denke ich, es ist legitim, Pinsel und Farbe zu nehmen, ein bisschen auf der Farbe drauf rumzumalen, um diese tollste und spannendste und packendste Botschaft der Weltgeschichte zu verkünden. Und wenn ihr nicht wisst, was das Ganze geben soll, dann will ich ein klein bisschen helfen. Ich möchte euch zum Beispiel jemanden vorstellen. Ich möchte euch heute Morgen meinen Freund vorstellen. Hier haben wir ihn. Machen wir den Kopf oben drauf. Machen wir die Beine dran. Und ich sage mal, das ist mein Freund Sali. Und mein Freund Sali ist in einer fantastischen Situation. Und ich sehe einige Leute heute Morgen hier, die sagen, Menschenskinder, was wäre das toll, wenn ich auch noch einmal in dieser Situation wäre wie Sali. Wisst ihr warum? Sali ist 17 Jahre alt. Und wenn man 17 Jahre alt ist, dann hat man das Leben vor sich. Und so steht er da und er schaut in die Zukunft und er denkt über die Welt nach unter dieser Sonne. Und er fragt sich, was bringt mir die Zukunft? Und was fange ich mit meinem Leben an? Mit 17, das ist ja so die Zeit der Weichenstellung. Was mache ich mit meinem Leben? Was fange ich damit an? Und dann ist es toll, wenn man gute Freunde hat. Sali hat gute Freunde. Und einer seiner Freunde sagt, Sali, pass mal auf, ich will dir eines mal erklären. Es kommt im Leben immer darauf an, dass man so viel Geld wie möglich verdient. Und das solltest du wissen. Streng dich an. Mach eine gute Ausbildung oder mach ein gutes Studium und versuch Karriere zu machen und versuch so viel Geld wie möglich zu verdienen. Und Sali sagt, okay, das ist was, was ich verstehe. Das sehe ich ein. Okay. Und er macht das tatsächlich. Er studiert und nach einiger Zeit schafft er es wirklich. Er macht Karriere und verdient so richtig doll Knete. Macht so richtig Schock. Aber es ist komisch. Obwohl er viel Geld verdient, hat er immer das Gefühl, irgendwas fehlt. Immer hat er das Gefühl, da ist irgendwie so eine Leere in meinem Leben. Da ist so ein Vakuum in meinem Leben. Und das ist so symbolisiert durch diesen gelben Fleck hier. Ein Vakuum und alles Geld, was ich verdiene, reicht nicht aus, um dieses Vakuum zu füllen. Einer der reichsten Männer dieser Welt war Rockefeller. Und Rockefeller wurde kurz vor seinem Tod einmal gefragt, wenn Sie noch einmal von vorne anfangen können, was würden Sie anders machen? Und er sagte, ich würde versuchen, noch mehr Geld zu verdienen. Es ist komisch, ob man viel hat, ob man wenig hat. Man hat immer das Gefühl, irgendwo fehlt's. Es könnte mehr sein. Und es füllt das Vakuum im Leben eines Menschen nicht aus. Und das ist genau die Erfahrung, die Sali macht. Und eines Tages spricht Sali mit seinen Freunden darüber und er sagt, Jungs, was ist da eigentlich los? Und einer seiner Freunde sagt, Sali, pass mal auf, ich will dir das erklären. Ja? Du hast jetzt gelernt, wie man Geld verdient. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Du musst auch lernen, wie man es ausgibt. Und er nimmt Sali mit in die Kneipe und so sitzen sie in der Kneipe und machen Party so richtig nach Herzenslust, ja? Gefeiert, bis der Arzt kommt. Und Sali macht eine interessante Erfahrung. Und die Erfahrung ist, egal wie groß das Vakuum im Leben eines Menschen ist, mit Alkohol kannst du jedes Loch zufüllen, ja? Und so erfüllt er seine Birne. Und das Tolle ist, nicht nur das Vakuum ist weg, sondern alle Probleme sind gelöst. Das ist fantastisch. Keine Probleme mehr. Alles gut, alles bestens, alles in Butter. Und das funktioniert am Samstagabend und das funktioniert am Sonntag. Das Blöde ist nur am Montag. Am Montag, da ist der Kopf so dick, dass er nicht weiß, wo er sich kratzen soll. Und nicht nur das Vakuum ist wieder da, sondern auch alle Probleme. Und manchmal sind es mehr Probleme als vorher. Und er sagt, es kann es nicht sein. Also, das ist nicht die Lösung. Aber eines Tages sitzt Sali in der Kneipe und die Tür geht auf und eine Person kommt rein und ihm fallen die Augen aus dem Kopf und er sagt zu seinem Freund, was ist das? Und sein Freund sagt, das ist ein Mädchen. Wow! Er ist hin und weg. Sie sieht fantastisch aus. Und Sali gibt sich alle Mühe und sie kommen sich wirklich näher. Und sie haben tolle Tage miteinander. Und sie haben heiße Nächte miteinander. Und dann sagt Sali, jetzt weiß ich's. Ich hab's gepackt. Jetzt weiß ich, wofür sich das Leben lohnt. Jetzt weiß ich, was die beste Sache ist auf dieser Welt. Und hab ja eben gehört, es sind auch Kinder da, da wollen wir das lieber gar nicht aussprechen. Ich schreib's auf die Tafel und ihr guckt auf das Orange, dann seht ihr, was ich meine. Und er sagt, das ist es. Aber eines Morgens wird Sali wach und stellt fest, das Bett an seiner Seite ist leer. Und er sucht sie im ganzen Haus, findet sie nirgends, bis er schließlich ins Badezimmer kommt. Und im Badezimmer findet er eine Nachricht von ihr, mit Lippenstift auf die Duschwand geschrieben. Und da steht's. Herzlich willkommen in der wunderschönen Welt von AIDS. Nun, es muss nicht immer AIDS sein. Aber viele Leute, die sagen, das ist das, wofür sich zu leben lohnt. Das ist das, was zählt im Leben und sonst nichts. Machen am Schluss eine bittere Enttäuschung und ich denke, das ist so wie, gestern habe ich das gesehen, ich war gestern auf einer Hochzeit eingeladen, jemand hatte so eine Dose Seifenblasen mitgebracht und machte ein paar Seifenblasen. Und die Kinder, die Kleinen, die rannten hinterher und versuchten, die Seifenblasen einzufangen. Die schönste muss ich der Mutti zeigen. Batsch, sind die Dinge kaputt. Und was bleibt, ist ein bisschen Seife auf der Hand. Viele Leute, die sagen, das ist das, wofür sich zu leben lohnt, ernten am Schluss nichts anderes als etwas bitteren Nachgeschmack. Und dann kommt die große Enttäuschung. Und das war's. Ein Bekannter von mir, einer aus der Roma-Community in Südungarn, er hat viele Predigten gehört, viele Predigten. Wusste genau, wo es lang geht. Musste mal wieder ins Gefängnis, kommt aus dem Knast zurück und stellt fest, seine Frau ist weg. Durchgebrannt mit einem anderen Roma. Wurde damit nicht fertig und setzte seinem Leben ein Ende. Das war vor ganz kurzer Zeit. Große Enttäuschung. Das war's. Und so probiert Sali alles. Eins nach dem anderen. Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Versucht sich zuzudröhnen mit Musik, mit Drogen und was weiß ich nicht alle. Aber irgendwie bleibt das Vakuum. Und er fragt sich, woran liegt das? Woran liegt das? Übrigens, Sali ist nicht alleine mit seinen Problemen. Sali hat da jemanden, tja, da kann man sagen, das ist ein wunderbares historisches Vorbild. Jemand mit einem ganz ähnlichen Namen, denn sein Name war Salomo. Und dieser Salomo war König in Israel und hat im Selbstversuch so einige dieser Dinge ausprobiert. Seine Karriere, die war absolut beispiellos. Wahrscheinlich war er keine 20 Jahre alt, als er an den Gipfel der Macht kam und wurde König in Israel. Und er hatte Geld ohne Ende. Er war berühmt und berüchtigt für seinen ungeheuren Reichtum. Und mit seinem Geld startete er mega große Projekte. Er baute Villen, er legte Weingärten an, er hatte seine eigenen Vergnügungsparks, alles was man sich vorstellen kann. Erstklassige Geschäftsbeziehung und sein Kontostand, der wuchs in gleichem Maße wie seine Macht und sein Einfluss. Und dennoch kam dieser Salomo immer wieder zu dem Schluss, dass ihm das letztendlich nichts gebracht hat. Die Bibel sagt, er hatte gewaltige Schaf- und Rinderherden. Das war das Statussymbol der damaligen Zeit. Und er sagte, was bringt's? Hat es sich wirklich gelohnt, sich für all das so reinzuhängen? Seht ihr, Geld, Macht, Karriere war nicht die Antwort. Und auch wenn wir eine Comedy-Show nach der anderen konsumieren, dann bleibt immer noch dieses Vakuum. Und die Frage ist, was ist der echte Sinn des Lebens? Klar, und zum Trost, Prost. Und Salomo genoss das Leben in vollen Zügen. Party machen ohne Ende. Auch er feiern, bis der Arzt kommt. Alkohol floss in Strömen. Und sein Fazit war, das hat mir nichts gebracht. Da ist immer noch diese Leere, da ist immer noch dieses Vakuum. Salomo konnte sagen, was immer ich haben wollte, ich konnte mir alles leisten. Jeder Wunsch, den ich hatte, wurde mir erfüllt. Und das galt auch in Hinsicht Sex, denn an schönen Frauen an seinem Hof mangelte es zu keiner Zeit. Das war letztendlich auch das, was ihm das Genick gebrochen hat. Mindestens beinahe. So probiert er alles aus. Auch an Kunst und Kultur und Musik gab es keinen Mangel. Er hatte sogar die Möglichkeit, seine Lieblingsbands und seine Lieblingsinterpreten am eigenen Hof zu haben, statt ihm pausenlos zur Verfügung. Er konnte das Leben genießen und es sich einfach nur gut gehen lassen. Und dann musste er feststellen, letztendlich ist alles für die Katz. Seht ihr, Salomo kam zu dem Schluss, wenn sich alles um Party dreht, wenn sich alles um Konzerte, Disco, Sport und Hobbys dreht, dann ist das wie der Versuch, als wenn ich den Wind einfangen wollte und wollte den Wind auf Flaschen ziehen. Warum? Weil sich die Seele nach mehr sehnt. Und das ist das Verrückte. Im Grunde sehnt sich jeder Mensch nach all dem, was Gott ihm geben möchte. Kapiert aber nicht, dass Gott es ist, der es geben kann. Und alles, was Menschen einen Kick gibt, all diese Dinge, die wir hier sehen, das kann die Beziehungsprobleme nicht lösen. Das kann das Altern nicht verhindern. Das sagt Salomo ganz deutlich. Und wir, die wir älter sind, merken das. Es kann keine Krankheiten verhindern und keinen Tod. Und eine augenblickliche Freude ist immer nur eine Freude für einen Augenblick. Und was bei Salomos Selbstversuch rauskam, das kann er uns selbst erzählen. Ich lese uns da mal so ein paar Verse vor. Da hat er in Prediger Kapitel 2, so heißt das Buch der Bibel, wo das steht, Folgendes gesagt. Ich lese nach einer modernen Übertragung. Ich sagte mir, ich will es mit den Freuden des Lebens versuchen und herausfinden, was sie zu bieten haben. Doch ich merkte, dass auch dies vergeblich ist und keine Erfüllung bringt. Immer nur Lachen ist Dummheit. Und das Vergnügen, was hilft es schon? Ich nahm mir vor, mich mit Wein aufzuheitern und so zu leben wie die Unverständigen. Doch bei all dem sollte die Weisheit mich führen. Ich wollte herausfinden, was für die Menschen gut ist und worin sie in der kurzen Zeit ihres Lebens Glück finden können. Ich schuf große Dinge, um mich selbst zu verwirklichen. Ich baute mir Häuser. Ich pflanzte Weinberge. Ich legte Ziergärten und Parks für mich an und bepflanzte sie mit Obstbäumen aller Art. Ich baute große Teiche, um den Wald mit seinen jungen Bäumen zu bewässern. Zu den Knechten und Mägden, die schon seit ihrer Geburt in meinem Hause lebten, erwarb ich noch weiter hinzu. Ich besaß größere Rinder und Schafherden als alle, die vor mir in Jerusalem regiert hatten. Meine Schatzkammern füllte ich mit Silber und Gold, mit Schätzen aus anderen Königreichen. Ich ließ Sänger und Sängerinnen an meinen Hof kommen und hatte alle Frauen, die ein Mann sich nur wünschen kann. So wurde ich reicher und berühmter als jeder andere, der vor mir in Jerusalem regiert hatte, ohne dabei meine Weisheit zu verlieren. Ich gönnte mir alles, alles, was meine Augen begehrten, und erfüllte mir jeden Herzenswunsch. Meine Mühe hatte sich gelohnt. Ich war glücklich und zufrieden. Doch dann, so sagt er weiter, doch dann dachte ich noch über das nach, was ich erreicht hatte und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens, als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Ihr Lieben, wenn wir das Leben so sehen, wie Salomo es beschreibt, dann kommt einem das zwangsläufig außerordentlich pessimistisch vor. Und das ist der Grund, warum viele Leute mit diesem Buch der Bibel, das Prediger oder Kohelet genannt wird, nichts anfangen können. Sie sagen, es ist einfach nur pessimistisch. Aber schaut einmal, Salomo war kein Pessimist. Ich möchte sagen, er war ein Realist. Denn seine Beschreibung, das, was er in diesem Buch schildert, bezieht sich ausschließlich auf das Diesseits. Bezieht sich eindeutig auf diese Erde und das Leben unter dieser Sonne, wie es auf dieser Erde geschieht. Und wenn man das sieht, könnte man depressiv werden. Ich dachte an Adam, jeden Roma, der aus dem Knast kam und keine Zukunft sah, keine Hoffnung hatte und seinem Leben ein Ende setzte. Heute vor 4 Wochen habe ich in einem Ort in Südungarn gepredigt. Wir hatten ein Fußballturnier organisiert. Ein Fußballturnier für die Roma-Minderheit. Und es war eine tolle Möglichkeit, Männer mit dem Evangelium zu erreichen, was in der Roma-Community nicht ganz einfach ist. Aber jetzt hatten wir die Männer und ich war so dankbar dafür. Erst kam das Fußballturnier, dann kam das Zeugnis eines Mannes, der 30 Jahre im Knast gesessen hatte. Er war verurteilt worden zu 27 und kam im Knast zum Glauben. Und nachdem er zum Glauben kam im Knast, sagte er, übrigens, da ist noch was, ich habe noch was zu gestehen. Dann hat man ihm noch 3 Jahre mehr aufgebrummt. Und diese 3 Jahre hat er dann genutzt, um den Menschen im Knast das Evangelium zu sagen. Und er gab sein Zeugnis, wie er Jesus kennengelernt hat und was Jesus heute für ihn bedeutet. Anschließend habe ich die Predigt gehalten. Danach gab es ein großartiges Kesselgulasch, das gehört dazu, weil die Liebe ja durch den Magen geht. Aber unter all diesen Männern, die zuhörten, war eine Frau. Und während meiner Predigt merkte ich, dass diese Zigeunerin angesprochen war. Sie war gepackt von dem, was sie hörte. Und wahrscheinlich hörte sie es zum ersten Mal. Das war vor 4 Wochen. Vor 3 Wochen kam ich wieder in diesen Ort und erfuhr, dass diese Frau Selbstmord begangen hat. Sie hat den Schritt nicht gemacht, den Schritt, das anzunehmen, was Gott ihr geben wollte. Die näheren Umstände sind mir nicht bekannt, aber mich hat es zutiefst betroffen gemacht. Zurück zu meinem Freund Sali. Was immer Sali versucht hat und was immer Salomo versucht hat, um ein sinnvolles Leben zu führen, immer bleibt dieses Vakuum, immer bleibt da dieses dicke Fragezeichen. Und Sali kommt zu dem Schluss, wenn das wirklich alles ist, was das Leben zu bieten hat, dann kann ich das Schluss machen. Dann mache ich das so, dann setze ich meinem Leben ein Ende und vielleicht kommt ja jemand und setzt mir dann einen Grabstein und bringt mir vielleicht ab und zu mal ein paar frische Blumen aufs Grab. Und das war's dann. Und ich sage, halt, Sali, tu es nicht. Sondern denk einmal drüber nach, was das Problem ist. Denk einmal drüber nach, was das Problem ist. Salomo sagt was sehr Interessantes. Er sagt, wenn etwas krumm ist, kann man es nicht gerade biegen und so tun, als wäre es völlig in Ordnung. Vor ein paar Tagen hat Robert Habeck einen sehr interessanten Satz gesagt. Was immer wir von ihm und seiner Politik halten, das gehört gar nicht hierher und darum geht es auch nicht. Aber er hat was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wenn man eine Schraube, und er meint eine Spacksschraube, schief ansetzt und reintritt, wird das niemals gerade werden. Und ich muss sagen, da hat er recht. Das stimmt. Leute, wenn von Anfang an in unserem Leben Dinge schief laufen, dann gibt es nichts und niemanden auf dieser Welt, der da wieder was gerade rücken kann. Es läuft schief. Und ich bin zutiefst betroffen, auch in meinem engeren Bekanntenkreis, immer wieder zu erleben, wie Dinge im Leben eines Menschen schief laufen. Wenn etwas krumm ist, kann man es nicht gerade biegen. Ich will es ein bisschen anders ausdrücken. Schaut euch all diese Dinge an, die wir hier haben. Schaut euch diese Dinge an. Die sind alle eckig. Rechtecke. Und das Eckige passt nicht in das Runde. Vor ein paar Jahren habe ich in Brasilien bei einer Veranstaltung gesagt, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist das beste Fußballteam der ganzen Welt. Man sollte vorsichtig sein, wenn man das in Brasilien sagt. Ich sagte, sie haben nur ein Problem. Manchmal schaffen sie es nicht, das Runde in das Eckige zu kriegen. Und hier ist es umgekehrt. Das Eckige passt nicht in das Runde. Und das ist genau das, was der französische Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal einmal ausgedrückt hat. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, das Herz eines Menschen enthält ein Vakuum. Und nichts und niemand auf dieser Welt ist in der Lage, dieses Vakuum zu füllen. Und das ist der Grund, warum das nicht funktioniert. Warum weder das Geld, noch der Alkohol, noch der Sex, noch Kunst und Kultur oder irgendwas auf dieser Welt unser Herz wirklich ausfüllen kann. Es funktioniert nicht. Und das ist genau das, was Salomo auch erfahren hat. Wahrscheinlich hat er das im ganz, ganz hohen Alter erst einmal so richtig festgestellt. Und er kam zu einem sehr interessanten Ergebnis. Er sagt, in das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und all diese Dinge, die wir jetzt angesprochen haben, davon ist nichts ewig. Nichts bleibt. Alles nur der Versuch, den Wind einzufangen und auf Flaschen zu ziehen. Nichts funktioniert. Sinnlos. Bis zum Ende. Okay. Wo ist die Antwort? Zurück zu Blaise Pascal. Ich zitiere es jetzt genau, was er gesagt hat. Er hat gesagt, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes erfüllt werden kann, als allein durch Gott, den Schöpfer, so wie er sich in Christus offenbart. Aha! Es geht also um einen Wechsel der Perspektive. Es geht darum, dass man seinen Blick ändert. Und dass man auf das schaut, was über den Horizont hinausgeht. Das Diesseits, das ist diese Welt. Das ist diese Welt mit all ihren Problemen. Und wir merken alle, global gesehen, dass die Probleme dieser Welt immer größer werden. Und individuell, wie sieht es bei uns aus? Und da fragt man sich, gibt es mehr? Stimmt das, was Udo Lindenberg gesungen hat? Hinterm Horizont geht's weiter. Ein neuer Tag bricht an. Ist es wirklich so, wie die Frommen behaupten, dass das Licht der Ewigkeit in die Zeit hinein, in das Dunkel dieser Welt strahlt? Und gibt es wirklich Kraft zum Leben? Und Sali sagt, wenn das so ist, wenn es um Gott geht, und schreiben wir es einfach mal dahin, wenn es um Gott geht, dann ist doch die Antwort Religion. Und das wollen wir ausprobieren. Ist Religion die Antwort? Schon kommt jemand her und sagt, pass auf, Sali, was du machen musst, ist, du musst jeden Sonntag in die Kirche gehen. Und wenn du das tust, wenn du treu und brav jeden Sonntag in die Kirche gehst und am besten unter der Woche auch noch, ja, und ab und zu ein paar Kerzen aufstellst, dann ist Gott mit dir zufrieden. Du musst das tun und dann wirst du Gott erreichen. Führe ein religiöses Leben. Aber das Dumme ist, schon kommt der Nächste und sagt, Sali, aber Das reicht jetzt nicht aus. Da gibt's noch mehr, was du tun musst. Du musst sehr viel Zeit nehmen zum Beten. Du musst beten, was die Kanne hält. Nun, ich habe nichts gegen in die Kirche gehen und ich habe überhaupt nichts gegen beten. Aber Sami probiert's aus. Und er betet, was die Kanne hält, ja? So wie die tibetanischen Mönche ihre Gebetsmühlen drehen. Und irgendwie hat er das Gefühl, das ist es noch nicht. Und schon kommt auch wieder jemand und sagt, aber Sali, das ist okay, aber das reicht nicht aus. Da ist mehr, was du tun musst. Du musst sehen, dass du nach dieser alten Pfadfinderregel lebst. Ja, jeden Tag eine gute Tat. Jeden Tag eine gute Tat. Hast du heute schon eine gute Tat? Und er bringt die alte Oma über die Straße, egal ob die rüber will oder nicht, die muss einfach rüber, Hauptsache gute Tat. Und merkt schon, das ist es auch nicht. Und der Vierte kommt und sagt, also Sali, das mit den guten Taten, schön und gut, aber da ist mehr, was du tun musst. Du musst auch spenden, ja? Für Brot für die Welt. Coca-Cola für Angola. Und wenn du richtig Geld gibst, für arme Leute, für die Kirche, für was weiß ich nicht alles, dann ist Gott mit dir zufrieden. Und du erreichst Gott. Und wisst ihr was? All das funktioniert nicht. In Wirklichkeit, all das, was wir haben hier, stößt immer gegen eine Barriere. Und das ist die große Tragödie. Da ist eine Barriere zwischen Gott und Mensch. Und deswegen muss ich dir das sagen heute Morgen. Religion funktioniert nicht. Religion funktioniert nicht. Da wagt es einer in einem Gottesdienst der christlichen Gemeinde in Refrath, wo lauter fromme Leute sitzen, zu sagen, nein, Religion funktioniert nicht. Warum? Weil Religion immer der Versuch des Menschen ist, Gott zu erreichen. Ich muss mich anstrengen und muss irgendwas tun. Und wenn ich was tue und das richtig mache, dann ist am Ende der liebe Gott mit mir zufrieden. Und es verkürzt meine Zeit im Fegefeuer. Und ihr Lieben, es stimmt nicht. Religion funktioniert nicht. Und warum funktioniert Religion nicht? Oh, ihr habt wahrscheinlich gedacht, das wäre Werbung für McDonald's, stimmt's? Ist aber nicht. Das ist ein Symbol. Das ist ein Symbol. Und dieses Symbol steht für die Gesetzestafeln. Die Gesetzestafeln, die Gott eines Tages dem Mose gegeben hat, vor urlanger Zeit. Und auf diesen Gesetzestafeln hatte Gott selbst es eingraviert. Das, was wir 10 Gebote nennen. Ich weiß, heute denkt man, es wären die 10 Empfehlungen, aber es sind die 10 Gebote, denn wenn Gott etwas sagt, dann meint er das, was er sagt. Irgendwann haben wir es mal auswendig gelernt. Ich weiß nicht, wer sie noch alle auf die Reihe kriegt. Aber vielleicht sagst du 10 Gebote. Kein Problem für mich. Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, ich habe doch keinen umgebracht. Ups. Da fällt mir ein, was Jesus mal gesagt hat. Was hat Jesus gesagt? Jesus hat mal gesagt, wenn jemand einen anderen Menschen anschaut, und dabei zutiefst in seinem Inneren denkt, so ein blöder Hund. Dann ist das im Prinzip so, als wenn er in seinem Herzen getötet hätte. Leute, wenn das stimmt, habe ich das Gefühl, es sitzen extrem viele Mörder heute hier, oder? Mindestens steht einer vor euch. Und wie gesagt, Gott meint das, was er gesagt hat. Und Jesus hat einmal gesagt, es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Aber wenn jemand eine Person anschaut, Und die Fantasie geht mit ihm durch. Dann ist das im Prinzip so, als wenn er die Ehe gebrochen hätte. Und wieder muss ich sagen, er meint das, was er sagt. Und da gibt es eines dieser Gebote, das heißt, du sollst nicht lügen. Auf der Straße frage ich manchmal, irgendjemand hier, der noch nie gelogen hat, Hand hoch. Wenn dann eine Hand hochgeht, sage ich, so blöd, das ist schon wieder ein Lügner. Und dann meinen wir, wir können vor Gott gerecht werden, wenn wir die 10 Gebote halten. Es funktioniert nicht. Das ist ja wieder diese Leistung. Da muss ich mich wieder anstrengen und muss mich dem Buchstaben nach alle erdenkliche Mühe geben und komme immer nur zum Ergebnis, es klappt nicht, ich schaffe es nicht. Und genau das ist das Dilemma. Und deswegen sollten wir eines kapieren. Die 10 Gebote haben diesen einen Sinn. Und es gibt ja noch viel mehr als diese 10. Sie haben nur den einen Sinn. Uns zu zeigen, dass wir nicht in der Lage sind, vor Gott zu bestehen. Und deswegen sagt die Bibel, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner hat die Chance, eines Tages nach seinem Tod bei Gott zu sein. Das ist das, was die 10 Gebote uns sagen. Und das ist der Grund, warum ich uns heute Morgen sagen muss, Religion funktioniert nicht. Aber wo ist dann die Antwort? Wo ist die Lösung? Religiöse Leistung funktioniert nicht. Aber es gibt einen gewaltigen Unterschied, zwischen Religion im Allgemeinen und dem, was alle Religionen gemeinsam haben, nämlich diesen Versuch, Gott zu erreichen und Christ sein. Soll ich euch den Unterschied nennen? Da heißt es in Epheser Kapitel 2, Vers 8 und 9, durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden. Moment, habt ihr den Unterschied gesehen? Religion ist der Versuch des Menschen, Gott zu erreichen. Christsein heißt, Gott hat alles getan, um den Menschen zu erreichen. Vor ungefähr 2000 Jahren, ungefähr 1000 Jahre nach Salomo, vor ungefähr 2000 Jahren hat er seinen Sohn in diese Welt geschickt. Jesus Christus wurde Mensch. Er wurde Mensch. Und kam in diese Welt hinein, hat die Barriere durchbrochen, die zwischen Gott und Mensch ist. Und sprach genau diese Problematik an. Und er sagte ganz deutlich, dass der Mensch nicht in der Lage ist, die 10 Gebote zu halten. Da können wir eins nach dem anderen nehmen. Und dass der Mensch schuldig ist und von Gott getrennt. Und genau das wollten Menschen nicht hören. Deswegen nahmen sie den Sohn Gottes und sie schlugen den Sohn Gottes ans Kreuz. Und da starb Jesus auf furchtbare Art und Weise. Übrigens, damals, als Jesus am Kreuz starb, hat man Nägel gebraucht. Nägel ungefähr so groß wie der Pinsel, den ich hier in meiner Hand halte. Und man hat diese Nägel durch seine Handgelenke getrieben und durch seine Füße. Und so starb Jesus auf furchtbare Art und Weise. Aber das Tolle ist, das ist nicht das Ende der Geschichte. Warum? Damals, als Jesus an diesem scheppigen Kreuz hing, als er dort starb, für dich und für mich, damals hat er dort am Kreuz sein Blut vergossen. Und das tat er für dich und mich. Und wisst ihr, das ist die Antwort auf unser Problem. Jesus tat es aus einem Grund, um das Vakuum unseres Lebens zu stillen, um unser Leben auszufüllen, um unser Leben sinnvoll zu machen. Das ist das Einzige, was unser Leben wirklich ausfüllen kann. Nicht die Welt unter dieser Sonne, nicht das Diesseits. Innerhalb kürzester Zeit zwei Leute aus meinem Bekanntenkreis, die nur diesseits orientiert waren, haben sich das Leben genommen, resigniert. Ich möchte dich heute Morgen einladen. Ich möchte dich heute Morgen einladen, das Leben zu nehmen. Und das meine ich so, wie ich sage. Nimm das Leben, nicht deins, sondern nimm den, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Christus ist das Leben. Und Menschen, die Selbstmord begehen, nehmen sich nicht das Leben, sie nehmen sich den Tod. Nimm dir das Leben. Nimm Jesus an. Dieses unglaubliche Geschenk. Das, was Jesus dort am Kreuz tat, hat er getan für dich und für mich. Und jeder, der dieses Geschenk annimmt, der sagt, danke, Herr Jesus Christus, dafür, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, komm du in mein Leben, mach du mein Leben neu, vergib du mir meine Schuld, vergib du mir das, was schiefgelaufen ist in meinem Leben. Jeder, der das tut, kann wissen, dass es hinterm Horizont weitergeht. Und dass wirklich ein neuer Tag anbricht. Nicht erst, wenn du stirbst. Gott hat die Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und er alleine ist in der Lage, diese Sehnsucht zu stillen. Und es ist die Kraft aus der Höhe, es ist die Kraft aus der Ewigkeit, die dir und mir heute Kraft zum Leben geben will. Dass du Hoffnung hast, egal wie dunkel die Zeiten sind oder werden. Uns geht es doch recht gut. Auch wenn wir Maske tragen. Aber wer weiß, was noch alles kommt. Und was unser Leben vielleicht dunkel macht, weil wir Enttäuschungen erlebt haben, Trennungen erlebt haben, Krankheiten erlebt haben, Tod im Umfeld, vielleicht nahe Angehörige. Trotzdem kann der Lichtstrahl der Ewigkeit hineinkommen in unser Leben und unser Leben hell machen, uns Hoffnung geben und Zukunft geben. Robert, der ungarische Politiker, von dem ich eben sprach, nichts zu tun mit Robert Habeck. Robert hat sie auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Zukunft bringt nur eines, Jesus. Wenn wir ihn kennen, gehen wir auf dieses Ziel zu. Hast du es verstanden? Dass Gott tausende von Schritten in deine Richtung gemacht hat. Damals, als Jesus auf diese Welt kam und über diese Welt ging. Damals dort in Judäa und in Israel, Galiläa. Jesus hat tausende von Schritten in deine Richtung gemacht. Und jetzt kommt es darauf an, diesen einen Schritt zu tun. zu ihm und dieses Geschenk anzunehmen. Ist deine Entscheidung. Heute Morgen. Nicht durch religiöse Leistung, sondern durch die Annahme eines Geschenks. Deswegen ist Christentum nicht Religion. Christentum ist Beziehung. Und diese Beziehung mit Jesus, die wünsche ich dir. Und wenn du heute Morgen diesen Schritt tun möchtest, da ist die Gelegenheit. Suchst Gespräch mit einem der Mitarbeiter dieser Gemeinde. Auch wir können miteinander sprechen nach diesem Gottesdienst. Können miteinander beten. Es gibt auch hilfreiche Literatur. Aber tu diesen Schritt. Es ist entscheidend. Wir brauchen nicht zu resignieren, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten. Und ich möchte schließen mit einem Satz, den die längst heimgegangene niederländische Missionarin Corrie Boom einmal gesagt hat. Sie hat gesagt: Wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du nach innen schaust, in dich hinein, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf Jesus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Und diese Ruhe wünsche ich uns allen.